Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Frau Prof. Dr. Erika Glasen hielt den Vortrag vom Ansehen der Dichter und Geschichtenerzähler in der islamischen Welt auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, Der Islam, geistige Kraft und politische Macht, am 14. März 1981 in Freiburg im Breisgau.
In seiner Abneigung gegen Poesie erscheint Mohammed auch höchst konsequent, indem er alle Märchen verbietet. Diese Spiele einer leichtfertigen Einbildungskraft, die vom Wirklichen bis zum Unmöglichen hin und wieder schwebt und das Unwahrscheinliche als ein wahrhaftes und zweifelloses vorträgt, waren der orientalischen Sinnlichkeit einer weichen Ruhe und bequemem Müßiggang höchst angemessen. Diese Luftgebilde, über einem wunderlichen Boden schwankend, hatten sich zur Zeit der Sassaniden ins Unendliche vermehrt, wie sie uns tausend und eine Nacht an einen losen Faden gereiht als Beispiele darlegt. Ihr eigentlicher Charakter ist, dass sie keinen sittlichen Zweck haben und daher den Menschen nicht auf sich selbst zurück, sondern außer sich hinaus ins unbedingte Freie führen und tragen. Gerade das Entgegengesetzte wollte Mohammed bewirken. Man sehe, wie er die Überlieferungen des Alten Testaments und die Ereignisse patriarchalischer Familien, die freilich auch auf einem unbedingten Glauben an Gott, einem unwandelbaren Gehorsam und also gleichfalls auf einem Islam beruhen, in Legenden zu verwandeln weiß, mit kluger Ausführlichkeit den Glauben an Gott, Vertrauen und Gehorsam immer mehr auszusprechen und einzuschärfen versteht, wobei er sich denn manches Märchenhafte, obgleich immer zu seinen Zwecken dienlich, zu erlauben pflegt. Bewunderungswürdig ist er, wenn man in diesem Sinne die Begebenheiten Noahs, Abrahams, Josefs betrachtet und beurteilt. Dieser Passus stammt aus einer kleinen Kulturgeschichte des Vorderen Orients, wie man Goethes Noten und Abhandlungen zum westöstlichen Divan nennen kann. Bilden sie doch eine Fundgrube anregender Gedankengänge und belehrender Einsichten für jeden Leser, nicht nur den Laien. Auch über unser Thema hat Goethe nachgedacht, wie das Zitat zeigt. Und er hat die dabei zu erörternde Problematik in ihrer Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit angedeutet. Goethe hat den Koran in der unzulänglichen deutschen Übersetzung von Megalin, die 1772 in Frankfurt unter dem Titel »Die türkische Bibel« erschienen war, bereits im Erscheinungsjahr gelesen und exerpiert. Er hat später auch andere lateinische und englische Übersetzungen gekannt. Die Wirkung seiner über ein halbes Jahrhundert hinweg immer wieder aufgenommenen Koranlektüre hat in den Noten und Abhandlungen ihren Niederschlag gefunden. Und mancher nicht islamische, ernsthafte Koranleser mag wohl Goethes Urteil beipflichten, wenn er über seine Koranrezeption schreibt. Nähere Bestimmung des Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer und christlicher Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tautologien und Wiederholungen bilden den Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer wieder von Neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt. Zitat Ende. Goethe, der seine westöstlichen Betrachtungen vom Standpunkte der Poesie ausgehen ließ und auch immer wieder dahin zurückkehren wollte, hat sich daher im Koran besonders für solche Stellen interessiert, die über die Dichter sprechen. Es sind jene Koranverse, die nicht erst in der modernen Koranforschung diskutiert werden, sondern die bereits in mittelalterlichen islamischen Korankommentaren, aber auch in den poetologischen Abhandlungen Anlass zu verschiedenen Interpretationen gaben, weil sie ebenso deutlich die Abneigung gegen Poesie zu erkennen geben. Die ersten ekstatischen Äußerungen des Propheten erinnerten nämlich seine mekkanischen Zeitgenossen an die ihnen wohlbekannten Redeformen der Dichter und besonders der Wahrsager mit ihren Orakeln, Fluch- und Segensformeln, in denen sie Reimprosa verwendeten. Das heißt, zwei oder mehrere kürzere Glieder der Rede werden durch einen Reim verbunden. Bei dem Wortreichtum der arabischen Sprache und den konstanten Suffixen und Endungen sind solche Reime relativ mühelos zu finden. Sie ergeben sich in der feierlichen Erregung wie von selbst. So haben denn die frühen kurzen Suren, heute bilden sie den Abschluss des Koran, die diese formalen Merkmale zeigen, durchaus eine poetische Qualität, die man selbst noch in der rückertschen Übersetzung spüren kann. Etwa Sure 93. Beim Tag, der steigt, und bei der Nacht, die schweigt, verlassen hat dich nicht dein Herr, noch dir sich abgeneigt. Das dort ist besser, als was hier sich zeigt. Er gibt dir noch, was dir zu deiner Lust gereicht. Fand er dich nicht als Weisen und ernährte dich, als Dürftigen und mehrte dich, darum den Weisen plage nicht, dem Bittenden versage nicht und deines Herrn Huld vermelde. Doch Mohammed wehrte sich dagegen, von seinen Zeitgenossen mit den von Geistern, Dschinnen und Teufeln, Scheitanen, besessenen Dichtern und Wahrsagern verwechselt zu werden. Er glaubte fest daran, dass er Gottes Wort verkünde, Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe. Dieser Kampf um die Anerkennung als von Gott inspirierter Prophet in einer Gesellschaft, in der traditionsgemäß die Wortkunst als Domäne prahlerischer Stammesdichter und abergläubisch verehrter Wahrsager galt, spiegelt sich im Koran selbst wider. Die Existenz der die Dichter und Wahrsager inspirierenden Dschinnen und Scheitane wird dabei vom Propheten nicht abgeleugnet, doch sie werden in ihre Schranken verwiesen. Dabei waren und sind die gültigen Glaubensvorstellungen etwa folgende. Die Teufel, Scheitan, lauschen an den Mauern des Himmels und verweben mit Lügen, was sie dort hören, und überbringen es den Wahrsagern und Zauberern. Ähnlich die Geister, die Dschinn, die sich neben den unteren Himmel hinkauern und bei den himmlischen Heerscharen lauschen, bis sie von den Engeln mit Lichtern, die uns als Sternschnuppen erscheinen, fortgejagt werden. Was diese Geister und Teufel den Dichtern und Wahrsagern einflüstern können, sind also heimlich erlauschte Bruchstücke und Halbwahrheiten, die sie mit Lügen garnieren. Mohammed aber empfing durch den zuverlässigen Geist, der als der Engel Gabriel identifiziert wurde, das reine, unverfälschte Wort Gottes in arabischer Sprache, das heißt eine arabische Fassung des bei Gott deponierten Mutterbuches, die mit der Tora und den Evangelien, die ja auch aus der gleichen Quelle stammen, identisch ist. Diese Klarstellung in der Inspirationsfrage, die deutlich den Propheten von den Poeten absetzt, ist Inhalt der Koranverse, die sich gegen die Dichter richten. Vor allem die viel diskutierten Verse aus der Sure 26, ich zitiere nach der Übersetzung von Rudi Paret mit seinen erklärenden Zusätzen und einer leichten Abwandlung, soll ich euch darüber Kunde geben, auf wen die Satane herabkommen? Sie kommen auf jeden Schwindler und Sünder herab. Sie horchen am Himmel in der Absicht, sich höheres Wissen zu verschaffen, und meistens lügen sie. Und die Dichter von ihnen greifen die irreführenden Besitz. Hast du nicht gesehen, dass sie in jedem Wadi schwärmen und dass sie sagen, was sie nicht tun? Aber immer wieder zweifelten die Mekkaner an den Offenbarungen und polemisierten gegen Mohammed. Auch das findet sich im Koran. In Sure 21 heißt es, aber nein, sie sagen, ein Wirrnis von Träumen ist das. Nein, er hat ihn, den Koran, seinerseits ausgeheckt. Nein, er ist nur ein Dichter. Oder in Sure 37. Jedes Mal, wenn man zu ihnen sagte, es gibt keinen Gott außer Gott, waren sie hochmütig und sagten, sollen wir etwa einem besessenen Dichter, Sha'ir Majnun, zuliebe unsere Götter aufgeben? Gegen solche ungläubige Starrheit richtete Gott dann die Verse, wie in Sure 69, er, der Koran, ist die Aussage eines vortrefflichen Gesandten, nicht die eines Dichters. Wie ungläubig ihr seid. Er ist nicht die Aussage eines Wahrsagers. Wie wenig lasst ihr euch mahnen. Oder in Sure 36. Und wir haben ihn, Mohammed, nicht die Dichtkunst gelehrt. Die steht ihm nicht an. Es ist nichts als eine Mahnung und ein deutlicher Koran. Die vorislamischen Dichter, gegen die sich Mohammed absetzen musste, waren Autoritäten ihrer Stämme. Dichter, Sha'ir, heißt Wissender. Das heißt jemand, der durch die Inspiration der Dschinnen das notwendige Wissen empfing, um seine gesellschaftliche Funktion erfüllen zu können, die vor allem darin bestand, eine schadenbringende Verfluchung gegen die Feinde seines Stammes zu schleudern. Zur Zeit Mohammeds war der Glaube an die magische Kraft dieser Flüche bereits abgeblasst und es handelte sich bei den dichterischen Hervorbringungen, die in dieser Tradition standen, um Feld- und Schmähgedichte oder um in größere Gedichte integrierte Abschnitte ähnlichen Charakters, die aber nicht minder gefürchtet waren. Auch Mohammed war das Objekt solcher Spottverse. Diese weitgehende Identifikation des altarabischen Dichtertums mit der gesellschaftlichen Funktion des magischen Verfluchers, der Gegner, in den Konflikten der Beduinenstämme untereinander, wird bestätigt durch die Bemerkung in einer Sammlung von Dichterbiografien aus dem 9. Jahrhundert, wo der Reichtum der poetischen Produktion eines Stammes direkt in Bezug gesetzt wird zu der Häufigkeit von Konflikten, in die der Stamm verwickelt war. Ibn Salam schreibt, Dichtung floss nur reichlich im Zusammenhang mit den Kriegen zwischen den Stämmen, wenn die Quraysh wenig Dichtung besaßen, so weil sie keinen Hass hegten und nie Krieg führten. Die Inspiration, die der heidnische Dichter von den Dschinn empfing, bezog sich also nicht auf den künstlerischen, formalen Aspekt seiner Produkte, sondern auf jene Elemente, die ihnen magische Kraft verliehen, und die setzte er ein im Interesse seines Stammes. Hier wird das kümmerliche Relikt eines religiösen Fühlens spürbar, das ganz im Dienste jener stammesbewussten Sittlichkeit der heidnischen Araber stand, denen als höchste Werte Heldenmut, Tapferkeit und Gastfreundschaft galten. Man hat aus den recht zahlreich überlieferten Gedichten wenig Aufschlüsse über die vorislamischen Glaubensvorstellungen der Araber gewinnen können. Einfach deshalb, weil, wie Goldseer es formuliert, uns daraus religiöse Dürre entgegenstarrt. Mohammed hat also nicht gegen die zeitgenössischen Dichter polemisiert, weil sie poetisch effektvoll den Ruhm der heidnischen Götter besangen und er dagegen die Botschaft von der Allmacht des einen Gottes verkünden wollte, sondern, wie oben ausgeführt, es ging um die Quelle der Inspiration. Die altarabische Poesie, die berühmte Dichter hervorgebracht und die Wortkunst zu einer faszinierenden Vollkommenheit entwickelt hatte, war aber keineswegs auf magische Schmähverse beschränkt. Die klassische arabische Gedichtform, etwa zur Zeit Mohammeds, war die Qasida, bei uns als Kasside bekannt und meistens mit Ode oder Zweckgedicht übersetzt. Es handelt sich in der klassischen Form um ein langes Kunstgedicht, das mehrere Themenkreise durchläuft, die festgelegt sind. Dazu gehören ein elegisches Präludium mit Liebeserinnerungen an einem verlassenen Beduinenlagerplatz, ein realistisch beschriebener Kamelritt, etwa Jagdszenen und schließlich als wichtigster Teil Lob des Gönners und eben die Schmähung seiner Gegner. Diese Gedichte sind ganz aus dem Lebensgefühl der Beduinen geboren und vom altarabischen Ethos durchdrungen. Wenn diese Dichtung bald nach dem Sieg des Islams an Vitalität verlor, so ist das weniger auf die Dichterpolemik Mohammeds zurückzuführen, sondern eher auf den gesellschaftlichen Wandel und die Umwertung aller Werte. Es wurden nun eben andere Tugenden gepriesen und andere Laster geschmäht. Dafür war aber das alte poetische Vokabular unangemessen. Und die Stammesrivalitäten, die die Dichter beflügelt hatten, waren mehr oder weniger befriedet und andere Konflikte traten in den Vordergrund, während allmählich die Städte die islamische Kultur prägten. Trotzdem, so paradox es klingen mag, eigentlich verdankt die heidnische arabische Poesie dem Erfolg des dichterfeindlichen Propheten ihre Fixierung und ihren Ruhm. Denn ohne den Koran, der als heilige Schrift der Muslime aufgezeichnet und so das früheste und meistgelesene arabische Buch wurde, wären jene Gedichte vielleicht aus dem Strom der mündlichen Überlieferung im Gedächtnis der Wüstensänger versandet. Nun aber, nachdem die Araber unter dem Banner des Islams eine Welt erobert hatten und der heilige arabische Koran als Gesetzbuch auch für die nicht-arabischen islamisierten Völker Geltung erlangte, wurde die arabische Philologie geboren und als Arsenal für arabische Sprachphänomene und Fundgrube für Lexikographen suchte man jeden Vers der vom Propheten geschmähten alten Dichter aufzuspüren. Nicht die Erinnerung an ihre heidnischen Götzen, Mythen und Glaubensvorstellungen brachten die arabischen Stämme als Erbe in die islamische Kulturgemeinschaft ein, sondern die Namen ihrer Dichter und deren beduinische Bildwelt in einer erstaunlich hochentwickelten Literatursprache. Erstaunlich deshalb, weil man bis heute die vorausgehenden Entwicklungsstufen nicht nachzeichnen kann. Und weil diese differenzierten Sprachkunstwerke erst etwa 200, 300 Jahre sogar nach ihrer Entstehung aus dem Gedächtnis der Rezitatoren und anderer Dichtergenerationen von den Philologen aufgezeichnet wurden. Die Unnachahmlichkeit des Korans als Sprachwunder wurde zum Dogma erhoben. War er doch durch Mohammed geoffenbartes, reines Gotteswort. Die literarische Tradition der Beduinenpoesie aber, der Koran des Teufels, wie Mohammed sie nach einer fragwürdigen Überlieferung genannt haben soll, durfte nachgeahmt werden. Und trotz seiner Abneigung gegen die Poeten hatte der Prophet in Medina Dichter in seiner Umgebung, die islamischen Parteigeist artikulierten und Spottverse gegen seine ungläubigen Mekkaner-Stammesverwandten richteten. Auch die frühen Feldzüge, die großen Eroberungskriege und die ersten innerislamischen Parteienkämpfe fanden in den alten Formen literarischen Niederschlag. Doch diese frühislamische arabische Dichtung wird später von den arabischen Literaturkritikern weit geringer eingeschätzt als die heidnische Poesie. Und die erfolgreiche islamische Bewegung hat unter den Zeitgenossen Mohammeds keinen begeisterten Dichter hervorgebracht. Als ein zum Islam bekehrter Dichter, der in der heidnischen Zeit berühmt gewesen war, später unproduktiv wurde, suchte er die Erklärung für sein Schweigen darin, dass sein Dschinn auch Muslim geworden sei. Dass die Inspiration frommer muslimischer Dichter nun von Gabriel besorgt werde, wird zwar in einer Überlieferung angedeutet, doch diese Auffassung hat sich nicht durchsetzen können. Die buchstabengläubigen, traditionalistischen Frommen nahmen die Dichterfeindlichkeit des Propheten immer ernst. Daher hat es eine von orthodoxen Kreisen geförderte und geprägte originelle islamische Dichtung kaum gegeben. So blieb das Ansehen der Dichter in der islamischen Welt zwiespältig. Denn der Makel, der ihnen durch die betreffenden Koranverse aufgeprägt worden war, blieb haften. Auf der anderen Seite hatten die arabischen Philologen die Kenntnis der altarabischen Poesie fast zu einer Hilfswissenschaft zum Verständnis des Korans erhoben. Und auch die Frommen kamen oft nicht darum herum, sich mit den Versen zu befassen. Und als dann gar die arabische Literaturkritik entstand und sich vom 9. Jahrhundert an eine durch hellenistische Studien angeregte Dichtungstheorie entwickelte, war die altarabische Poesie unentbehrlich für die Demonstration poetologischer Probleme und die heidnischen Dichter kamen zu hohen Ehren. So gewannen die altarabischen Kassiden eine fast dem Koran vergleichbare Autorität auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft und Poetologie. Und sie wurden zum viel bewunderten Vorbild für die folgenden Dichtergenerationen. Diese ahmten nicht nur die Formen nach, sondern sie wagten es auch nur zögernd, sich von den vorgegebenen Themen zu lösen, sodass in den literarischen Zirkeln der Städte eine Art Beduinenromantik Mode wurde. Eine derart in Konventionen befangene Literatur verschloss sich möglichst jeder Neuerung, wenn sich trotzdem ab und zu neue Formen oder Themen durchsetzen konnten, erstarrten sie bald ihrerseits wieder zu Konventionen und fanden unermüdliche Nachahmer. Eine der erfolgreichsten neuen Formen in der Poesie kam durch die Abtrennung des elegischen Eingangsteils der Kasside zum selbstständigen Liebesgedicht zustande. Diese Gedichtform des Ghazal, in der deutschen Literatur als Ghazel bekannt und verwendet, entstand in der Omayyadenzeit etwa um 700 nach Christus. Es diente damals nicht nur aufschneiderischen Frauenhelden dazu, ihre angeblichen oder wirklichen Liebeserlebnisse in gefälliger Form auszuplaudern und durch Nennung von Frauennamen die Damen der Gesellschaft zu reizen oder zu kompromittieren, sondern es wurde in dieser Form wahrscheinlich von dem Medinenser Dichter Jamil vom Stamme Usra eine Thematik geboren, der eine unvergleichliche literarische Zukunft beschieden sein sollte. Jamil besang in seinen Raselen die verzehrende, unerfüllte Liebesleidenschaft zu einem Beduinenmädchen. Diese unbedingte, hoffnungslose Liebe, die usritische Liebe der Liebenden, die sterben, wenn sie lieben, wie noch Heinrich Heine weiß, war eine Vorstufe für die Liebesvorstellung der Mystiker, der Sufis, die eine reiche religiöse Dichtung in allen islamischen Literatursprachen hervorgebracht haben. Es gehört zu den reizvollsten Phänomenen der islamischen Kulturgeschichte, dass jenes pejorative Epitheton vom besessenen Dichter Sha'ir Majnun, das in der 37. Koransure auftaucht, quasi den Keim bilden sollte für die mythische Verkörperung des mystischen Dichters in der Gestalt des Majnun, der zugleich Dichter, Wahnsinniger und Liebender ist. Während im Bereich der arabischen Literatur um den Beduinendichter Majnun und seine Liebe zu Layla allmählich eine Legende gesponnen wurde, die durch Berichte von namentlich genannten Gewährsmännern ganz im Stil der religiösen Überlieferungsliteratur Anspruch auf Authentizität erhob, wobei ihm im Laufe der Jahrhunderte eine stattliche Anzahl von Gedichten zugeschrieben wurden, die von der wahnsinnigen Liebe zu Layla sangen, so hat sich später auch die persische Dichtung dieser Legende bemächtigt und sie im romantischen Epos verarbeitet. Einem literarischen Genre, das wie auch das mystische Lehrepos den Arabern fremd war. Die deutsche Fassung etwa dieses Epos von Majnun und Layla von dem persischen Dichter Nizami liegt in der Manesse-Bibliothek vor. Hier wird nun plötzlich die persische Dichtung erwähnt, daher sollte kurz Folgendes klargestellt werden. Die islamische Kulturgemeinschaft hat nicht nur die arabischsprachige Dichtung hervorgebracht. Die von den Arabern besiegten und zum Islam bekehrten Völker wurden nicht zwangsläufig arabisiert. Wenn trotzdem die arabische Sprache als Sprache des Korans und auch der Rechtsprechung und Theologie von den Gebildeten der nicht-arabischen Muslime als Schrift- und Literatursprache akzeptiert und gepflegt wurde, so gibt es dafür einleuchtende politische und soziale Gründe, die hier nicht behandelt werden können. Viele der Nicht-Araber, darunter besonders die Perser, haben die arabische Dichtung und Literatur durch ihr Talent bereichert und sie haben sie dabei mit ihrer spezifischen Wesensart sicher auch unbewusst mit iranischen Elementen infiziert. Das heißt, spätestens seit Ende der Umayyadenzeit, also etwa von der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts an, wurden arabische Kassiden und Gazelen auch von Persern oder Halbpersern produziert. Wie sich dadurch Thematik, Bildersprache und Strukturen änderten, ist schwer nachzuweisen. Die arabische Prosa dagegen, die man in frühislamischer Zeit kaum zur schönen Literatur rechnen kann, wurde seit der frühen Abbasidenzeit durch Übersetzungen aus dem Mittelpersischen geprägt und der persische Einfluss ist hier in Stil und Inhalt deutlich greifbar. Diese neue Prosa in arabischer Sprache pflegt man als Sekretärenliteratur oder Literatur der feinen Bildung zu bezeichnen, weil aus der vorislamischen persischen Hofliteratur besonders didaktische Werke, Fabeln und Fürstenspiegelweisheiten übertragen wurden, die die Kalifen, Fürsten, Hofbeamten und Sekretäre, letztere waren meistens Perser und die Übersetzer, zum richtigen Benehmen anleiten sollten. Diese Prosaliteratur wurde von den orthodoxen Kreisen zunächst auch abgelehnt, da sie fremde, unislamische Elemente populär machte. Dieser kurze Exkurs muss genügen, um zu zeigen, dass die Perser, wie übrigens auch andere nicht-arabische Muslime, an der islamischen arabischsprachigen Literatur und Dichtung bereits produktiv beteiligt waren, bevor sie, etwa seit dem 9. Jahrhundert, durch politische und kulturelle Dezentralisationserscheinung im Abbasidenreich bedingt, eine eigene islamische, persischsprachige Literatur in arabischer Schrift entwickelten. Die Perser haben aber nicht nur ihr poetisches Talent in die arabischsprachige Literatur eingebracht und neue Stoffe aus ihrer vorislamischen Vergangenheit vermittelt, sondern sie selbst haben später aus der arabischen Literatur Anregungen empfangen und Formen und Motive übernommen und in die persische Dichtung integriert. Dieser fruchtbaren Wechselbeziehung, die sehr früh beginnt, ist es zu danken, dass man mit Recht von einer islamischen Kulturgemeinschaft sprechen kann. Denn trotz der Vielfalt der Erscheinungen geht vieles auf eine gemeinsame Wurzel zurück, die oft der Koran ist. Und die Verschmelzung und Vermischung fremder Elemente ist so harmonisch, dass die Ingredienzien und ihre Herkunft nur sehr schwer auszumachen sind. Die Genese des Majnun-Mythos ist das Beispiel einer solchen glücklichen islamischen Kollektivschöpfung. Mit dem Ghazal war nicht nur eine neue Form geboren, sondern auch ein neuer Dichtertypus, der Dichter der erotischen und der mystischen Liebe. Die gesellschaftliche Funktion des Kassidendichters war festgelegt. Aus dem Lob- und Schmähdichter im kriegerischen Beduinenmilieu war der Panegyriker an Kalifen und Fürstenhöfen geworden, dessen Ansehen als Dichter wiederum den Ruhm seines Mäzens mehrte und ihn zur Freigebigkeit bewegte. Die Kasside wurde auch in der persischen Literatur gepflegt. Man konnte in diese Form auch etwa schiitisches Imamenlob kleiden. Der Kassidendichter musste sich engagieren, doch er war anpassungsfähig und wechselte oft seinen Gönner. Der Ghazalendichter dagegen scheint zunächst viel ungebundener. Er hat ja den offiziellen Teil der Kasside abgestreift. Er dichtet für sich und seine Geliebte, für seine Freunde zur Unterhaltung. Ghazalen lassen sich singen. In der leichtlebigen Atmosphäre der islamischen Städte der Umayyaden und frühen Abbasidenzeit wird das Liebeslied zum Genussmittel, vorgetragen von weinseligen Dichtern, die es mit den religiösen Vorschriften nicht so genau nehmen, oder von teuren Sängersklavinnen, die eine exklusive Ausbildung bei Dichtern und Komponisten genossen haben, sodass sie Tausende von Liedern auswendig konnten. Ich zitiere Al-Jahiz, der im 9. Jahrhundert lebte. Er schreibt Lieder, in denen Gott nur nebenbei einmal erwähnt wird, die keine Furcht vor der göttlichen Strafe einflößen und kein Verlangen nach Belohnung im Jenseits erwecken, sondern alle jugendliche Leidenschaft, Sehnsucht und Sinnenlust zum Thema haben. Es waren manche der Kalifen selbst, die als Nachfolger des dichterfeindlichen Propheten und Imame der islamischen Gemeinde eigentlich zu Hütern des Religionsgesetzes bestimmt, stattdessen ein libertinistisches Lebensgefühl stimulierten und bei ihren höfischen Festen und Trinkgelagen diese ganz und gar weltliche Dichtung rezitieren ließen oder selbst dichteten. Auch viele der Ghazalen-Sänger gingen also zu Hofe und wurden Gefangene dieses Milieus. Als der Dichter Abul Atahiyya starb 828, das Dichten aufgeben und sich einem asketischen Leben zuwenden wollte, kerkerte ihn der Kalif Harun al-Rashid ein und ließ ihn erst frei, als er wieder ein Gedicht gemacht hatte. Abul Atahiyya dichtete später volkstümliche Verse, in denen er die Schicksalsergebenheit und materielle Bescheidenheit pries. Sein Erfolg bei der breiten Masse zeigt, dass die Zeit reif war für diesen, wie man ihn nennt, ersten wirklich religiösen Dichter des Islams. Die Liebesthematik, die im Rasel ihr adäquates Medium gefunden hatte, konnte durch gefühlvolle Übersteigerung eine mystische Dimension erlangen, wobei die erotische Sprache der irdischen Liebe symbolisch für die mystische Gottesliebe verwendet wurde. Nicht immer gelang es den Raselendichtern, die religiösen Autoritäten davon zu überzeugen, dass diese Gedichte, die kaum von der gewöhnlichen Liebespoesie zu unterscheiden waren, eine mystische Interpretation rechtfertigten. Das widerfuhr auch dem berühmten persischen Raselendichter Hafiz bereits zu seinen Lebzeiten im 14. Jahrhundert. Und noch bis heute sind die Gelehrten nicht einig darüber, ob Hafiz nun eigentlich ein mystischer oder anakreontischer Dichter sei. Da er in seinen Raselen auch Fürstenlob spendete, erscheint er auch als Panegyriker, während sowjetische Forscher in Hafiz wegen seiner Kritik an der Heuchelei einflussreicher Kreise und wegen seines ungebundenen Lebenswandels sogar einen Sozialrevolutionär nennen möchten. Diese Unsicherheit bei der Interpretation, diese wohl bewusste Vieldeutigkeit der Verse beruht vor allem auf der Vielschichtigkeit der Bildersprache, ihrer Vergleiche und Metaphern, die einerseits konventionell stereotyp sind und fast ein erlernbares Vokabular darstellen, etwa Narzisse ist Auge, Locke ist Fessel, Mund ist Rubin, Gesicht ist Sonne oder Mond, Gestalt ist Zypresse. Andererseits aber durch das schillernde Gedankenspiel der fantastischen Argumentation alle Metaphern wieder beliebig in Wirkliches verwandeln kann. Dadurch wird das Spiel der Möglichkeiten unendlich. Sein und Schein verschwimmen ineinander. Die literarische Tradition, in der auch Hafiz steht, lässt sich an manchen Fäden bis in die altarabische Poesie zurückverfolgen. Und viele Elemente dieser Bildersprache werden bereits in den arabischen Dichtungstheorien definiert. Doch es sind vor allem die persischen Dichter, die das poetische Instrumentarium verfeinern, erweitern und mit besonderer Raffinesse anzuwenden verstehen. Das Dichten als Tätigkeit der Dichter wird in den islamischen Literaturtheorien nicht mehr mit Inspiration und nicht mit der Einbildungskraft in Zusammenhang gebracht. Es wird als Kunstfertigkeit bzw. Handwerk aufgefasst, zu dessen Ausübung allerdings eine natürliche Begabung Voraussetzung ist. Der Dichter muss sich als wichtigstes Werkzeug eine umfassende Bildung erwerben, wozu außer Grammatik, Metrik und Reimkunst vor allem die Lektüre und möglichst Memorierung des ganzen überlieferten Schatzes der Dichtung gehört. Der Perser Nizami Arusi Samarkandi, der im 12. Jahrhundert über Dichtkunst meditiert, fordert, ein junger Dichter müsse 20.000 Doppelverse der Alten und 10.000 Doppelverse der neueren Dichter im Gedächtnis speichern und ständig die Gedichtsammlungen der großen Meister zu Rate ziehen, um von ihnen zu lernen und mit ihnen zu wetteifern. Diese Ideale sind die Wurzeln für den Traditionalismus und Konventionalismus der arabischen und auch der persischen Dichtung und später etwa auch der osmanischen. Der individuelle Ton eines Dichters liegt also in dem Einsatz der vorhandenen Ausdrucksmittel in einem überraschenden Zusammenhang. Vom Gelegenheitsgedicht im goethischen Sinne ist diese Dichtung weit entfernt. Es ist daher auch nicht verwunderlich, wenn es kaum möglich ist, die Produkte dieser traditionsreichen Kunstfertigkeit naiv zu rezipieren. Auch als Hörer oder Leser dieser Gedichte muss man eigentlich, um sie genießen zu können, die gesamte Tradition kennen, in der sie stehen und auf die sie anspielen. Daher lassen sich die meisten Gedichte aus dem islamischen Kulturbereich nur schwer durch bloße Übersetzungen vermitteln. Und Goethe wusste wohl, warum er seinem westöstlichen Divan die Noten und Abhandlungen beigegeben hat. Ganz anders steht es da mit jenen Geschichten, die wir alle als die Märchen aus Tausend und einer Nacht kennen und die Goethe in dem eingangs zitierten Passus so trefflich charakterisiert, als Spiele einer leichtfertigen Einbildungskraft, die vom Wirklichen bis zum Unmöglichen hin und wieder schwebt und so weiter. Diese orientalischen Märchen haben die Abendländer, seit sie im 15. Jahrhundert Kostproben davon genossen hatten, ganz berauscht und orientsüchtig gemacht. Und besonders die Poeten und Literaten konnten nie genug davon bekommen. Auch die europäischen Orientalisten haben viel Forscherfleiß darauf verwendet, zu sammeln und zu sichten, was die gebildeten Araber selbst gar nicht zu schätzen wussten. So wurde denn dieses ihr vielleicht einziges Meisterwerk der Weltliteratur, jedenfalls nach dem Geschmack der Europäer, den Arabern von den Orientalisten präsentiert. Es war der französische Gelehrte und Reisende Jean-Antoine Galland, der im Vorderen Orient viele Märchen und Fabeln der Morgenländer kennengelernt hatte und im Jahre 1704 den ersten Band der Tausend und eine Nacht dem französischen Publikum vorlegte. Er hatte nicht etwa einen vollständigen arabischen Text zur Verfügung, den er wörtlich übersetzen konnte, sondern er stützte sich auf ein arabisches Textfragment aus Syrien und auf einen Maronitenpater, der ihm in Paris durch mündliche Erzählungen die Lücken füllen half. Galants Fassung der Tausend und eine Nacht war gereinigt von anstößigen Stellen und flüssig erzählt und hatte einen ungewöhnlichen Erfolg. Sie wurde nicht nur in andere europäische Sprachen, sondern auch ins Arabische übersetzt. Erst im 19. Jahrhundert, nachdem man mehrere alte Handschriften gefunden hatte, wurden arabische Ausgaben gedruckt, die auf den Urtext zurückgehen, das heißt auf Galants syrische Handschrift und die neu entdeckten. Doch eine arabische Handschrift, die den vollständigen Text aller Nächte enthält, ist bis heute nicht bekannt. Und die überlieferten Fragmente weichen mehr oder weniger stark voneinander ab. Die im Inselverlag vorliegende deutsche Übersetzung von Enno Littmann ist heute die anerkanntermaßen vollständigste Sammlung und repräsentiert zuverlässiger als jede arabische Fassung den derzeitigen Überlieferungsstand. Doch das alles ist legitim und dieser Art von Literatur durchaus angemessen. Allzu großes Misstrauen ist nicht angebracht. Nicht die Abendländer haben Tausend und eine Nacht erfunden. In arabischen Quellen wird seit dem 10. Jahrhundert die Urfassung des Buches bezeugt. Selbst die Rahmenerzählung von Scheherazade war damals, wenn auch mit leichten Varianten, bekannt. Es handelte sich um eine sassanidisch-persische Geschichtensammlung mit dem persischen Titel, der übersetzt 1000 Fabeln heißt, die ins Arabische übertragen worden war und in dem Bücherkatalog des Bagdader Buchhändlers Ibn al-Nadim, der aus dem Jahre 987 stammt, neben den Titeln ähnlicher fantastischer Erzählwerke aufgeführt und kurz charakterisiert wird. Ibn al-Nadims Urteil ist interessant. Er schreibt: Ich habe es mehrere Male vollständig gesehen. Es ist in Wirklichkeit ein wertloses Buch törichter Geschichten. Die meisten gebildeten Araber würden ihm wohl heute noch zustimmen. Wenn also damals solche Geschichten gern gelesen und auch von Gebildeten gesammelt und aufgeschrieben wurden. Das geht aus Ibn Nadims Katalog hervor. So handelte es sich dabei doch um volksnahe Unterhaltungsliteratur, die gerade Mode war, aber von Literaturkennern nicht ernst genommen und von den orthodoxen Kreisen abgelehnt wurde, da sie aus der vorislamischen persischen Tradition stammte und keinen sittlichen Zweck erfüllte. Die imaginative, fantastische Literatur, die Heldensagen und Tierfabel, vieles von dem, was Tausend und eine Nacht ausmacht, galt schon seit eh und je als Domäne der Perser. Ein Mekkaner namens Nadr ibn al-Haris, der im Irak gewesen war und dort die persischen Heldensagen aufgeschnappt hatte, machte schon dem Propheten Mohammed Konkurrenz. Er rief, als Mohammed den Koran rezitieren wollte: Männer der Quraysh, ich kenne eine bessere Geschichte als er. Kommt her zu mir, ich erzähle euch eine schönere Geschichte. Und nachdem er ihnen von den persischen Königen von Rostam und Isfandiyar erzählt hatte, hatte er sie gefragt, inwiefern ist nun Mohammed ein besserer Geschichtenerzähler als ich? Diese Überlieferung, die in der anerkannten Prophetenbiografie des Ibn Ishaq enthalten ist, belegt, dass die Heldensagen, die der persische Dichter Ferdowsi um das Jahr 1000 in seinem Königsbuch zu dem persischen Nationalepos gestaltete, das bald so beliebt wurde, dass es ein arabischer Schriftsteller im 13. Jahrhundert als den Koran der Perser bezeichnet, schon Jahrhunderte vorher einen beliebten Erzählstoff für mündliche Unterhaltung bildeten und nicht nur die Perser ergötzten, sondern sogar bis nach Mekka gelangt war. Man denkt unwillkürlich an jene Herausforderung des Geschichtenerzählers Nadr, wenn es zu Anfang der Josef-Sure heißt: Erzählen wollen wir dir die schönste der Geschichten durch die Offenbarung dieses Korans. Und nicht zufällig erfreut sich gerade die Josefs-Geschichte im islamischen Kulturbereich besonderer Beliebtheit. Sie wurde auch von Dichtern und Geschichtenerzählern immer wieder aufgegriffen. Der persische Dichter Jami starb 1492, der auch der Majnun-Gestalt die letzte mystische Vollendung gab, verarbeitete den Stoff der Josefs-Sure zu einem romantischen Epos mit dem Titel Josef und Sulaika. Hinter dem Namen Sulaika verbirgt sich die Frau von Josefs ägyptischen Herrn Potiphar, die den schönen jungen Sklaven verführen wollte. Goethe hat seiner Muse der Divanzeit Marianne von Willemer den Namen Sulaika gegeben. Der Ritter von Rosenzweig hatte bereits im Jahre 1824 das Jamische Epos in deutscher Übersetzung herausgebracht. Also selbst den Persern hatte der Koran noch schöne Geschichten zu bieten. Auch wenn die traditionalistischen Prediger, die jene unwahren, erlogenen persischen Erzählungen ablehnten, nach unterhaltender Belehrung suchten, fanden sie im Koran die Prophetengeschichten, die er, Goethe meint den Propheten Mohammed, in Legenden zu verwandeln weiß, wobei er sich manches Märchenhafte immer zu seinen Zwecken dienlich zu erlauben pflegt. Die Muslime sehen natürlich nicht Mohammed als Erzähler dieser koranischen Geschichten an, sondern Allah. Daher ist auch ihr Wahrheitsgehalt über jeden Zweifel erhaben. Die Verwandlung der Überlieferung des Alten Testaments in Legenden, der märchenhafte Ton, in dem sie vorgetragen werden, um einen sittlichen Zweck zu dienen, all das, was Goethe an dem Geschichtenerzähler Mohammed bewundert, ist also Allah zuzuschreiben. Zu diesem Ergebnis kam denn auch folgerichtig der muslimische Gelehrte Khalafullah in seiner Dissertation über das Thema die Erzählkunst im Heiligen Koran, die er 1947 an der Kairoer Fuad-Universität einreichte und die ihm viel Ärger mit den religiösen Autoritäten einbrachte. Khalafullah versuchte, die Ergebnisse der europäischen historisch-kritischen Forschung, die die historische Fragwürdigkeit der koranischen Geschichten enthüllt hatten, mit dem Dogma vom göttlichen Ursprung des Korans und der Lehre von der Verbalinspiration in Einklang zu bringen. Er kam zu der Überzeugung, dass Gott die in den koranischen Erzählungen enthaltenen Materialien dem zeitgebundenen Kenntnisstand und den jeweiligen Bedürfnissen des Propheten und seiner Hörer angepasst und in künstlerischer Freiheit zur Einkleidung seiner didaktischen Absichten benutzt hatte. Der Koran ist also eine unmittelbare Predigt an das Volk und er ist nach den Bedürfnissen der didaktischen Zweckmäßigkeit und mit psychologischem Feingefühl ganz der Fassungskraft der Hörerschaft angepasst. Genau nach diesen Prinzipien haben sich auch die muslimischen Prediger im Mittelalter gerichtet und auch die islamischen Theologen waren sich stets bewusst, dass man dem gläubigen Volk nicht mit abstrakter Wahrheit die Bilderwelt zerstören durfte. So schreibt Al-Ghazali, denn jene Glaubenssätze, die das gemeine Volk lernt, sind nur das Gehäuse für Wahrheit, nicht die Wahrheit selbst. Später gibt er ein Beispiel. Und die Stätte der Glückseligkeit, die von den Erwählten die Gegenwart Gottes, von dem gemeinen Volke aber Paradies genannt wird. Dieses intellektuelle Elitebewusstsein in Bezug auf den Besitz der Wahrheit mochte sie nun durch logisches Denken oder mystische Erfahrung gewonnen sein, führte dazu, dass die Glaubensvorstellung der muslimischen gebildeten Schicht und die religiöse Gedankenwelt des Volkes weit auseinanderklaffen. Max Horten hat 1918 beide in gesonderten Darstellungen behandelt, damals mit Gegenwartsbezug. Er bezeichnet in seiner Einleitung die islamisch-religiöse Vorstellungswelt des Volkes als eine Märchenwelt von tausend und einer Nacht, die verklärt sei durch eine ihr eigene Märchenstimmung, als eine Zauberwelt, die köstliche Schätze in sich birgt. Doch nicht nur auf dem Gebiet der Glaubensvorstellungen war diese Kluft zwischen dem Gebildeten und der Masse des ungebildeten Volkes folgenreich, sondern auch auf dem der Literatur. Die arabische Hochsprache, die Arabiya, das heißt Beduinensprache, die in den ersten Jahrhunderten des Islams von den Philologen aus dem Koran mit Hilfe der altarabischen Poesie standardisiert wurde, war immer nur die Sprache der Gebildeten. Sie gilt noch heute, den modernen Bedürfnissen leicht angepasst, als verbindliche Schriftsprache aller arabischen Länder, vom Irak bis Marokko. Mögen die gesprochenen Dialekte auch noch so weit von diesem idealen Hocharabisch abweichen. An der Tatsache also, dass die gebildeten Schichten in allen islamisierten Ländern sich einer jeweils erst zu erlernenden Hochsprache bedienten und diese allein würdig war, geschrieben zu werden, liegt es, dass die breiten Massen in den islamisierten Ländern Analphabeten geblieben sind. Während also die Gebildeten Anteil hatten an der arabischen, später auch an der persischen oder osmanischen hohen Literatur, wie sie oben charakterisiert wurde, hielten die niederen Schichten fest an der mündlich überlieferten literarischen Tradition, die nicht oder nur ausnahmsweise aufgeschrieben und von den Gebildeten dann meist verächtlich abgetan wurde. Daher rührt auch die geringe Wertschätzung von Tausend und eine Nacht bei den gebildeten Arabern. In den arabischen Ländern hat man sich aus dem Bann der Arabia bis heute nicht lösen können. Die arabischen Dialekte oder andere Umgangssprachen werden nur zögernd in der Literatur verwendet und etwa die nordafrikanischen Berber haben aus diesem Grunde, wobei noch der Einfluss des Französischen mitspielt, bis heute keine geschriebene Literatur. Der türkische Nationalismus dagegen hat die künstliche osmanische Hochsprache und damit auch eigentlich Literatur abgeschafft und die reiche türkische Volksliteratur ans Licht gehoben. Sie ist inzwischen aufgeschrieben und wird auch von den Gebildeten geschätzt. Es gab also im islamischen Kulturbereich neben der kunstreichen im formalen verhafteten Hochliteratur für die Gebildeten die mündliche literarische Überlieferung der islamischen Völker. Beim einfachen Volk waren die Geschichtenerzähler, die übrigens auch Verse machten, immer sehr angesehen. Sie machten den Predigern Konkurrenz, indem sie auch religiöse Themen in der jeweiligen Volkssprache in märchenhafter Manier behandelten. Sie wurden dann zwar oft von den orthodoxen Kreisen der Lügenhaftigkeit geziehen, doch die offiziellen Prediger lernten viel von den Geschichtenerzählern und Volkspredigern und sie trugen dann selbst dazu bei, dass solche erlogenen Geschichten islamisiert und kanonisiert wurden. Wenn man daher in literarhistorischen Abhandlungen darüber meditiert, ob das Fehlen einer imaginativen oder fiktionalen Literatur und Dichtung im islamischen Kulturbereich, gemeint ist natürlich die hohe Literatur, auf theologisch begründeten bewussten Verzicht oder eine vom Islam geprägte Mentalität für die erfundene Geschichten Lügen ohne Wert sind, zurückzuführen sei, so möchte man zu bedenken geben, ob es nicht die auch bei den niederen Schichten populäre Traditionswissenschaft war, die mit ihrer Manie die gesamte Vergangenheit in als wahr verbürgten Geschichten aufzuspeichern, dazu geführt hat, auch die erfundenen Geschichten als beglaubigte Wahrheiten zu überliefern und dadurch die Grenzen zwischen Sein und Schein, Lüge und Wahrheit immer mehr zu verwischen und allmählich alle Lügen aus der Welt zu schaffen. Die Funktion des Erzählers in den anonymen Geschichten im Stil von Tausend und einer Nacht sowie in den Sammlungen ähnlicher Art von bekannten Literaten als Überlieferer wahrer Geschichten mag auch dabei mitgewirkt haben. Jeder Mensch ist in Geschichten verstrickt. Alle Abenteuer, in die er gerät oder in die er sich voll Gottvertrauen begibt, sind auch eine Herausforderung an Gott, der, wenn die dem Menschen vorbestimmte Todesstunde noch nicht gekommen ist, die erstaunlichsten Geschichten erfinden muss, um sein Geschöpf aus der misslichen Lage zu befreien. So zeugen gerade die wunderbarsten, unglaubhaftesten Geschichten am eindringlichsten von der Allmacht Gottes. Das ist die islamische Moral vieler sogenannter Märchen. Der Mensch braucht keine Geschichten zu erfinden, alle Geschichten sind wahr, denn der einzige Geschichtenerzähler ist Allah. Dankeschön.
Professor Dr. Erika Glasen wurde am 2. Juni 1934 in Malchow, Mecklenburg, geboren. Sie studierte zunächst in Greifswald Kunstgeschichte, später in Freiburg im Breisgau und Basel Islamwissenschaft. 1968 wurde sie mit einem Thema über die islamische Geschichte Persiens, die frühen Safawiden, promoviert. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin am Orientalischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und habilitierte sich im Jahr 1977 mit der Arbeit »Der mittlere Weg – Studien zur Religionspolitik und Religiosität der späteren Abbasidenzeit«. Von 1981 bis 1983 war Erika Glasen als Referentin am Orientinstitut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Beirut, Libanon, tätig. Im Jahr 1983 wurde sie zunächst Privatdozentin, später außerplanmäßige Professorin am Orientalischen Seminar Freiburg. 1989 ging Frau Glasen zurück nach Beirut, um dem Orientinstitut für 5 Jahre als Direktorin vorzustehen. Von 1994 bis zu ihrem Ruhestand 1999 war sie wieder an der Universität Freiburg tätig. Professor Dr. Erika Glasen ist zusammen mit Professor Dr. Jens-Peter Laut Herausgeberin der Reihe Türkische Bibliothek im Unionsverlag. Initiiert von der Robert-Bosch-Stiftung erscheinen in dieser Reihe 20 Bände türkischer Literatur in deutscher Übersetzung. Zu ihren Hauptforschungsgebieten gehören die Geschichte des islamischen Orients im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, die sozio-religiösen Bewegungen im Islam sowie die persische und türkische Literaturgeschichte.